Moin Lukas.
Moin lieber Lutz.
Die Fangesänge auf den HSV fange ich erst nach unserem Intro an. Worüber wollen wir heute noch so sprechen, außer über diesen Schlager in der zweiten Liga?
Na, da wollen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen. Aber natürlich sprechen wir über 3 aus 9, respektive 6 aus 18, oder wie auch immer. Es hat ja eine englische Woche gegeben. Wir gucken mal, was wir untergebracht bekommen.
Ja, würde ich auch sagen, wir schauen mal, wie wir das heute ganz charmant unterbringen, die 2 Spieltage. Und jetzt kommt erstmal das Intro. So, da sind wir. Schießen wir rein in Folge 60 der Couch Capitanos. Lass uns doch das für dich Unangenehme direkt zuerst abhandeln. Dann kannst du danach befreit aufspielen. Du hast mir schon gesteckt, dass du nicht dazu gekommen bist, das Spiel zu sehen. Hast du dir mittlerweile die Highlights angeguckt?
Ja.
Und wir reden natürlich vom großen HSV gegen den 1. FC Köln. Samstag, Flutlichtspiel, 20:30, minus 2 Grad. Es war wirklich rattenkalt im Stadion. Und wie hast du die Highlights wahrgenommen? Dann kann ich dir so ein paar Insights geben, wie sich das auf über 90 Minuten erstreckt hat.
Du, ich habe mir tatsächlich sogar mehr als die Highlights gegeben. Ich habe angefangen, das Spiel nochmal real life so ein bisschen zu gucken, aber ich habe nicht durchgezogen. Einfach weil, und da kommen wir direkt mal zu meiner Wahrnehmung, das insgesamt nicht gut anzuschauen war, von beiden Mannschaften nicht. Also korrigier mich, wie du es im Stadion erlebt hast, aber das wirkte jetzt nicht wie das vielversprechende Duell, welches es im Vorfeld war, und dann natürlich auch von unserer Seite. Das war viel zu wenig. Ich hatte dir das ja schon geschrieben, da hattest du mich ja darauf hingewiesen, dass ich nicht im Vorfeld schon tief stapeln soll, und das ist ja auch richtig. Aber ich habe irgendwie befürchtet, dass wir nicht gut aus der Pause kommen, weil das ein Muster ist bei uns. Also du siehst es ja vor der Pause, wenn wir dann mal irgendwie in Tritt kommen und Lauf haben, dann funktioniert auch einiges, aber wir sind häufig nach Sommer- und Winterpausen, auch nach Länderspielpausen, sind wir häufig nicht die Punkteholer und Einheimser wie andere Mannschaften. Es ist am Ende auch bezeichnend, dass ein Elfmeter dieses Spiel entscheidet, und auch, dass das im Nachschuss erstmal nicht gehalten im Elfmeter passiert. Irgendwie schreibt da das Spiel seine eigene Geschichte. Aus meiner Sicht wäre wahrscheinlich 0-0 okay gewesen. Wie siehst du es?
Ja, hätte ich auch gesagt, und ich fand es auch bezeichnend, dass am Ende ein Elfmeter entscheidend ist, aber insgesamt hatte der HSV, was ich über 90 Minuten gesehen habe, auf jeden Fall die besseren Spielanteile, auch wenn das überhaupt nicht in viele Chancen umgemünzt wurde. Das heißt, es gab so 2-3 Szenen, da war es gefährlich. Das war es aber auch. Hätte aber auch gedacht, dass ihr deutlich mehr Gefahr ausstrahlt, weil der 1. FC Köln ist, was rausgespielte Chancen angeht, glaube ich, die beste Mannschaft der zweiten Liga. Und davon hat man jetzt über die 90 Minuten sehr wenig gesehen. Da war vielleicht auch viel Respekt gegenseitig dabei, dass das jetzt nicht ein kracher Spiel war, was man vielleicht hätte erwarten können, wenn beide Mannschaften ein bisschen mit einem offenen Visier gespielt hätten. Das war überhaupt nicht der Fall. Also es war schon eher von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Und sagen wir mal so, das Unentschieden wäre okay gewesen. Ihr hättet den Sieg auf jeden Fall nicht verdient gehabt und der HSV vielleicht ein bisschen. Das heißt, ich würde auch sofort mitgehen bei einem 0-0, hätte ich auch gesagt, lass uns den Punkt mitnehmen, dass der Elfmeter dann gegeben wird. Der ist unstrittig, da hat sich der Finkgräber einfach sehr dumm angestellt, stempelt Richter im 16er und tritt ihn einfach ganz deutlich auf den Fuß. Dementsprechend die Proteste auch ja wenig bis gering oder bis gar nicht ausgefallen. Einmal kurz so Schultern hochgezuckt, aber alle anderen wussten eigentlich auch, ja gut, da brauchen wir jetzt nicht groß diskutieren. Und tatsächlich habe ich beim Elfmeter, als Königsdörfer sich den Ball genommen hat, habe ich bei uns nur geguckt, die anderen angeschaut und meinte, glaube ich nicht, sehe ich nicht. Und da blieb das Herz kurz stehen, als er ihn tatsächlich verschossen hat, aber ja, sehr günstige Fügung, dass er ihm genau vor die Füße fällt und dann das 1-0. Ja, abgekürzt nochmal zusammengefasst, ein Unentschieden wäre okay gewesen. Wenn eine Mannschaft die Nase einen Tick vorne gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, dann war das der HSV.
Hm. Ja, also ja, würde ich wahrscheinlich sogar mitgehen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann war es ein unglaublich ausgeglichenes Spiel, sogar mit leichten Tendenzen in unsere Richtung. Also wir hatten mehr Ballbesitz, was für ein Auswärtsspiel bei euch dann doch auch irgendwie wieder bezeichnet ist. Zwar nicht wesentlich viel mehr, aber mehr. Wir sind mehr Kilometer gespult. Also man könnte unterstellen, der Wille war da, aber wir haben es überhaupt nicht geschafft, das umzumünzen. Wie du sagst, Torchancen waren insgesamt im ganzen Spiel von beiden Mannschaften eine absolute Mangelware und auf unserer Seite noch ein bisschen weniger als bei euch. Also Schwäbe war schon auch zweimal sehr wichtig zur Stelle. Die eine Parade, wo er den Kopfball aus kürzester Distanz irgendwie noch über die Latte befördert.
Ja.
Das war schon brutal stark. Und gut, letzten Endes
habe ich gar nicht gecheckt,
wie das geht.
Die Szene, wir saßen genau auf der anderen Seite. Das habe ich nicht gecheckt. Dann auch nochmal in den Highlights. Also das ist dann einfach wirklich dieser Torwartreflex. Er reißt den Arm einfach nach oben oder macht ihn einfach so auf Schulterhöhe. Und genau da fliegt er gegen. Ja, genau diesen Reflex trainieren Torhüter wahrscheinlich 2 Stunden am Tag, dass sie genau das drin haben, wenn sie eigentlich keine Chance haben, so einen Ball abzuwehren. Und das ist aus 2 Metern normalerweise der Fall. Hat er halt genau das gemacht, was in seinem Rahmen möglich war. Einfach den Arm hochgerissen und hält das Ding. Das war wirklich, ja, also in der normalen Geschwindigkeit von der anderen Seite des Platzes habe ich nur gedacht, hä? Verstehe ich nicht, wie der nicht reingehen konnte.
Ja, das Entscheidende war, glaube ich, in dieser Situation, ohne jetzt Torwart-Experte zu sein, dass er den Arm auch einfach komplett durchgezogen hält. Also in dem Moment, in dem ja. du da so ein bisschen Gummi im Arm hast, fliegt dir der Ball mit Arm über die Linie. Aber er hat da wirklich einfach die Betonfaust rausgeholt sozusagen und ja, bumm. Worauf ich noch kurz ein möchte, ist das Unsportliche im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh ja.
Ich habe es dir geschickt, ich weiß nicht, ob du es vorher schon mitbekommen hast, aber diese Videos, die gingen natürlich in allen möglichen Chats auf Kölner Seite vor dem Spiel schon rum. Absolut unschöne Szenen, Dinge, die im Fußball überhaupt nichts verloren haben, zu sehen sind HSV-Hools, die auf Köln-Fans in Hamburg einschlagen und die Videos, die ich gesehen habe, zeigen keine Hooligans, keine Kölner, sondern ältere Frauen
nicht
und
mal
Männer.
Ultras.
Ja, also da muss ich mir wirklich komplett an die Birne fassen und mir die Frage stellen, was läuft bei solchen Menschen schief in der Birne? Das ist ja nicht, dass ich verstehen könnte, wenn es die Kölner Ultras gewesen wäre, aber wenn du mich jetzt fragst, was könntest du eher verstehen und ich müsste mich entscheiden, dann würde ich dazu tendieren zu sagen, gut, dann sollen die sich gegenseitig auf die Mappe hauen. Aber was um Gottes Willen veranlasst dich dazu, vermummt mit 50 Mann auf ältere Damen und Herren loszugehen? Was stimmt nicht?
Ja, das ist völliger Quatsch und lass es dem auch gar nicht mehr Raum geben, als diese Idioten verdient haben. Komplett unnötige Aktion. Daraufhin haben die Hamburger Ultras, weil es waren nämlich offensichtlich keine Ultras, sondern einfach tatsächlich gewaltbereite Fans, keine Fangruppierung oder ähnliches. Deswegen wurde auch die Choreo vorm Spiel abgesagt, um sozusagen das zu würdigen, mehr oder weniger eine Art Entschuldigung, dass man sich jetzt nicht auch noch groß abfeiert, nachdem sowas ein paar Stunden vorher passiert ist. Fand ich schon mal einen guten Move, dass man nicht einfach zu Business as usual übergeht, wenn sowas passiert, weil ja, das geht nicht, wie du schon gesagt hast. Wenn sich jetzt irgendwie 2 Gruppierungen, Hooligans, die treffen sich 20 gegen 20 auf dem Acker und sowas gibt es, dafür brauchen wir auch nicht irgendwie die Augen verschließen. Das gehört leider auch zu diesem Fußball dazu, wo solche Gruppierungen ihren Verein in Anführungsstrichen vertreten. Dann sollen sie das machen, aber nicht einfach am helllichten Tag auf irgendwelche Fans oder ältere Herren, ältere Damen losgehen. Also wirklich, finde ich immer ganz schlimm, sowas zu sehen. Deswegen lass uns das einfach einmal hier kurz thematisieren. Das ist wichtig und richtig. Und dann im besten Fall müssen wir nicht weiter drüber sprechen, weil sowas nicht passiert auch. Also alleine schon die Tatsache, dass Leute sich vermummen am helllichten Tage und dieses Auftreten, alle in Schwarz gekleidet und da durch die Straßen zu laufen und irgendwie Angst und Schrecken zu verbreiten. Also da wünsche ich mir manchmal auch, und ich bin nun wirklich kein Mensch, der hier den Polizeistaat ausrufen möchte, aber da würde ich mir wirklich einfach wünschen, wenn du so eine Gruppierung als Polizei siehst, vermummte, in Schwarz gekleidete Männergruppen, einfach mal auf Verdacht sagen, wisst ihr was, Jungs, bevor hier überhaupt irgendwas passieren kann, weil Vermummung ist in Deutschland erstmal verboten und ihr seht nicht unbedingt freundlich aus, lasst uns doch mal bis Anstoß warten und dann kriegt ihr hier einen kleinen Tee, ihr könnt euch hier hinsetzen, aber ihr werdet jetzt einfach nicht mehr erstmal freigelassen, bis sich das alles wieder gelegt hat, weil nee, also dieses Auftreten, das reicht mir eigentlich schon, dass man sich nicht wohlfühlt am helllichten Tage in einer Stadt wie Hamburg, weil eine Handvoll solcher Menschen da so auftritt, anstrengend, möchte ich nicht sehen.
Es wurde auch noch Fußball gespielt, auch unter der Woche. Hast du es?
Ich wollte kurz noch zu dem HSV-Spiel sagen und dann vielleicht noch kurz die zweite Liga, die ist heute ja auch dann schon der nächste Spieltag durch. Wir nehmen am Sonntag späten Nachmittag, frühen Abend auf. Einmal zu dem HSV-Spiel. Wir waren auch schon mal im tiefsten Winter bei einem Zweitligaspiel. Ich glaube, das war HSV gegen Magdeburg. Mhm. Und da haben wir den gleichen Fehler gemacht, den wir jetzt am Wochenende im Stadion wieder gemacht haben. Und zwar gibt es im Volksparkstadion auf der Südtribüne wie so einen kleinen Kiosk, wo man sich eine bunte Tüte zusammenstellen kann.
Ja, ich weiß.
Wenn aber die Temperaturen aber Minusgrade haben, dann kann so Weingummi auch einfach schon nicht mehr so ganz geil sein. Also ich muss sagen, es war trotzdem ein gelungener Halbzeitsnack, aber da hatte man schon ein bisschen mehr dran zu arbeiten als gewöhnlich. Diesen Fehler haben wir auf jeden Fall wieder gemacht und da auch leichte Kritik an die Leute, die diese Tüte zusammengestellt haben, weil ich war nicht dabei. Es war nicht nur eine weiße Schaummaus drin, sondern zwei.
Ach, du ahnst es nicht.
Ja gut, und das ist jetzt shame on me. Ja, jetzt und jetzt shame on me. Das hätte ich nämlich vorher auch gesagt. Ich habe die erste Maus gegriffen, weil ich blind reingeguckt habe. Blind reingegriffen und einfach was genommen und hatte diese Maus und dachte schon, ah scheiße, eine Maus. Und habe die gegessen und habe sie für gut befunden. Mein Geschmack scheint sich über die Jahre verändert zu haben, sodass ich mich direkt auch noch der zweiten Maus angenähert habe und auch diese aus der Tüte gegriffen habe, zielsicher. Und ich muss tatsächlich sagen, ich muss meine Meinung zu weißen Schaummäusen ändern. Das sollte hier nochmal erwähnt werden.
Oh Gott, jetzt machst du aber einen Riesenfass auf. Bist du dir darüber im Klaren? Wir können durch diese Tür nicht.
Müssen wir gar nicht. Nee, müssen wir gar nicht, das wollte ich hier nur kurz erwähnen. Wir sind ja auch immer noch Menschen, wir sind auch Fußball-Experten, sage ich jetzt einfach, aber dahinter steckt ja auch ein Mensch und da möchten vielleicht auch die Leute da draußen hören, was ist so ein Snack im Stadion? Und auch die weiße Schaummaus gehört dazu. Kommen wir nochmal kurz zur zweiten Liga, sie ist und bleibt spannend. Wir haben nach wie vor ich glaube, jetzt ist es sogar noch ein bisschen enger zusammengerückt, dadurch, dass der HSV gewonnen hat, Köln dementsprechend verloren hat. Wir haben nach Spieltag 18 Platz 1 HSV 31 Punkte, Platz 8 Paderborn in Schlagdistanz bei einem Spiel, anderthalb Spiele, weil der HSV hat ein sehr gutes Torverhältnis, Paderborn nicht, mit 28 Punkten. Das heißt, 3 Punkte Abstand zwischen 1 und Platz 8. Und dahinter kommt sogar noch auf Platz 9 Düsseldorf mit nur 4 Punkten Abstand. Und dann selbst dann ist auch nur ein kleiner Puffer von nochmal 2 Punkten mehr mit 25 Punkten Darmstadt, Nürnberg, Hertha. Das heißt, innerhalb von 6 Punkten Platz 1 bis 12, es bleibt verrückt in der zweiten Liga. Und diesen Spieltag, das ist das Schöne, wenn es so eine große Verfolgergruppe gibt. Jeden Spieltag spielen direkte Konkurrenten gegeneinander und klauen sich gegenseitig die Punkte. Ich bin sehr gespannt, welches Team daraus Kapital schlagen wird in den nächsten Wochen, weil das geht jetzt noch ein bisschen so weiter, dass gerade die Teams unter den ersten 5, 6 Plätzen gegeneinander spielen. Hast du nach diesem Zweitligaspieltag und den Ergebnissen, die du ja schon vorliegen hast, 1 bis 2 Teams, von denen du glaubst, hoffst oder weißt, weil vielleicht kannst du ja auch in die Zukunft gucken, weiß ich nicht, dass die vielleicht so an Spieltag 22, 23, 4, 5 Spieltage in die Zukunft geguckt, sich vielleicht ein bisschen abgesetzt haben. Hast du da was in Vermutung jetzt so mit dem Wissen, was wir aktuell haben?
Ja, also ich glaube schon, dass sowohl ihr als auch wir oben mitmischen werden, bis zum Schluss. Und dann habe ich eigentlich vor der Pause gesagt, also vor der Winterpause, Magdeburg wird es nicht durchziehen. Die haben jetzt furios 5-2 gegen Elversberg gewonnen, wobei Elversberg da ja auch mit einer roten Karte lange in Unterzahl war. Aber die Punkte und die Ergebnisse geben auch den Magdeburgern recht. Trotzdem, ich bleibe dabei, die werden es nicht packen bis zum Ende. Gespannt bin ich auf zwei Mannschaften. Einmal auf Hannover. Einfach weil ich finde, dass die Entwicklung in Hannover in den letzten Jahren in die richtige Richtung ging. Und ich war total überrascht über diesen Trainerwechsel. Ich habe es nicht verstanden. Der neue Mann Breitenreiter hat jetzt irgendwie 1-0 gewonnen. Die Betonung liegt auf irgendwie. Da bin ich einfach gespannt, ob die sich nicht selbst ins Bein geschossen haben. Und die zweite Mannschaft sind die Darmstädter. Die sind zwar 6 Punkte weg gerade, aber 6 Punkte finde ich eigentlich ehrlicherweise überhaupt nicht viel. Die Darmstädter aber deshalb, weil sie die Mannschaft der Stunde waren vor der Winterpause. Die haben nach Kofelds Amtantritt eigentlich nur in die richtige Richtung gepunktet und eine tolle Serie hingelegt. Und da bin ich einfach mal gespannt drauf, wie die jetzt so durch die nächsten Wochen gehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Hannover und Darmstadt irgendwie um die 3 mitspielen nachher.
Ja, Hannover finde ich auch, da haben wir, glaube ich, sogar schon kurz zu gesprochen. Das wirkte von außen erstmal komisch, wenn man sich nicht ganz viel mit Hannover auseinandersetzt. Intern, habe ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen gelesen, war Leitl wohl schon ein paar Mal umstritten. Auch wenn es eigentlich Quatsch ist zu sehen, okay, du bist 2-3 Punkte hinter einem Aufstiegsplatz und hast diese Entwicklung mit dem Trainer und der Mannschaft über die letzten 2-3 Jahre jetzt gemacht und ihn jetzt rauszuschmeißen. Aber kann ja auch gut gehen, haben wir schon gesehen, bei Bremen zum Beispiel, wo Markus Anfang, gut, da war so ein bisschen die Impfpass-Situation, die das ausgelöst hat, aber letztendlich sind sie dann mit Ole Werner aufgestiegen und da, die waren eigentlich auch, glaube ich, Platz 2 oder Platz 3 und haben es dann mit dem Trainerwechsel geschafft. Wer weiß, ob sie es mit Markus Anfang auch geschafft hätten, keine Ahnung. Aber kann ja auch funktionieren, dass dann irgendwie nochmal so ein Impuls wirklich den letzten Schritt möglich macht. Weil Hannover ja eigentlich auch eine Erstligamannschaft, auch wenn das jetzt schon wieder ein paar Jahre her ist. Wollen wir zur ersten Liga springen und damit erstmal in die englische Woche. Das heißt nicht zum aktuellen Spieltag, das würde ich sagen, machen wir wieder mit 3 aus 9. Aber es ist noch ein bisschen was unter der Woche passiert. Und zwar habe ich mir so 3-4 Spiele rausgesucht, über die ich zumindest kurz nochmal mit dir sprechen würde. Angefangen mit einer Kontroverse und zwar dem Spiel Bremen gegen Heidenheim. Da hat Bremen lange geführt und hat dann kurz vor Schluss nochmal einen Freischuss gegen sich bekommen durch ein vermeintliches Foul. Und da würde ich jetzt gerne als erstes dich fragen, hättest du diesen Freistoß gegeben oder hättest du ihn nicht gegeben?
Ich hätte ihn nicht gegeben, um es ganz kurz zu machen, aber ja. Also ich kann die Bremer Aufregung verstehen. Ich hätte den Freistoß nicht gegeben.
Ja, okay. Ich hätte ihn tatsächlich gegeben. Also ich fand den Aufschrei, den es gab, dass es ja auf gar keinen Fall ein Foul sei, das habe ich nicht verstanden. Ich hätte komplett verstanden, wenn man ihn nicht gibt. Also ich fand wirklich, das war eine Entscheidung, die war jetzt nicht zu 100% klar. Ich fand aber auch eben nicht, dass sie so zu 100% unklar war. Ja, er spielt den Ball, aber er rauscht halt auch mit unfassbar viel Tempo dann in den Mann. Und da zählt dann irgendwann auch nicht mehr das Argument, ja, hab aber vorher Ball gespielt, weil wenn wir es jetzt überspitzt darstellen, du spielst unten am Fuß den Ball, aber springst mit frontal mit dem Ellbogen ins Gesicht des Gegenspielers, dann kannst du ja auch nicht argumentieren, ja, aber man sieht hier unten, ich habe vorher den Ball gespielt. Also so einfach ist die Regel dann auch nicht. Deswegen, ich fand es schon okay, dass dieser Freischuss dann natürlich auch noch reingeht. Sonst würden wir nicht über diese Szene sprechen. Dann wäre es einfach nur irgendein Foul kurz vor Schluss. Völlig okay. Und muss tatsächlich auch sagen, der Kommentator bei Sky hat es in dem Moment auch gesagt, ich hätte auch gesagt, der Freischuss war haltbar. Der war nicht so super zentral. Das war auch jetzt nicht, dass ein Fehler war. Aber an einem guten Tag ist der vielleicht auch haltbar für Zetterer. Und dementsprechend ärgerlich, weil Bremen eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Die führen, beziehungsweise liegen hinten, kommen zurück und führen dann eben wirklich bis zur 90+5. Minute. Und das sind dann so die Punkte, die nimmt man natürlich sehr gerne mit. Gerade in so einer englischen Woche, was ja auch ordentlich ein bisschen Akku kostet, dann ist das erstmal ein kleiner Dämpfer gewesen. Dann habe ich noch... Da können wir auch dann, das machen wir zum Schluss von der englischen Woche, weil dann können wir in den neuen Spieltag überleiten mit dem einen Spiel, worüber ich noch sprechen möchte. Kommen wir erstmal zu Bayern gegen Hoffenheim. erstmal vorausgesagt, Bayern sehr souverän gegen die Hoffenheimer. Vorm Spieltag haben, glaube ich, wenige Menschen irgendwas anderes erwartet. Am Ende geht das Spiel 5-0 aus gegen komplett kopflose Hoffenheimer. Und das ist ja immer das Gold für uns, was dann in den Postgame-Interviews kommt. Und der Herr Kramaric hat sich hinreißen lassen. Eine absolute Legende dieses Vereins. Und hat auch so ein bisschen dieses durchblicken lassen, wenn ich jetzt hier alles sage, was ich sagen möchte, dann bin ich erstmal 3 Monate gesperrt, so ungefähr. Und da ging es vor allem darum, dass seit Hoffenheim eben viel auf der Führungsebene und innerhalb des Vereins geändert hat. Und man kann ja fast schon von der Ösi-Connection sprechen, weil da wurde sehr viel umgebaut und mit Österreichern nachbesetzt, inklusive des Trainers. Läuft nicht alles rund. Ich gehe mal davon aus, du hast dieses Interview gesehen oder zumindest gelesen.
Ja.
Ja.
Ja und ja.
Ist man nicht drum herum gekommen. Ja, möchtest du das kommentieren? Wie hast du es wahrgenommen?
Also ich habe erstmal einen Kramaric wahrgenommen, der eher so, also sich so gefühlt so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet hat, also da musste was raus, das war klar, und dann sagte er so Sachen, das ist jetzt nicht zitiert, aber sinngemäß, ich habe was zu sagen, und wenn ich aber anfange und wenn ich rede und wenn ich den Mund aufmache, dann hört auch jeder zu und es wird jeder zuhören, denn, und dann kam er ja eigentlich mit der eigentlichen Geschichte um die Ecke und sagte, ich kann nicht alles sagen, was ich will, weil sonst wird es die deftigste Strafe, die die Bundesliga jemals gesehen hat. Aber in diesem Verein läuft, seitdem Dinge verändert wurden, alles schief, was schief laufen kann, und nichts funktioniert mehr. Das war ja der Tenor. Und
das ist schon eine Bombe, die er da erstmal gedroppt hat, auf jeden Fall.
Ja, jetzt kannst du natürlich diskutieren. Ein André Kramaric hat sich berechtigterweise ein gewisses Standing im Verein aufgebaut, qua Leistung. Aber die Frage darf trotzdem gestellt werden, ist es denn seine Rolle, da was zu sagen oder nicht? Du kannst es jetzt positiv sehen und sagen, okay, anscheinend liegt dieser Verein ihm wirklich am Herzen, was wir ja auch das eine oder andere Mal schon besprochen haben im Kontext einer Vertragsverlängerung, weil wir uns ja auch in 1-2 Folgen ganz offen die Frage gestellt haben, wieso bleibt der Typ da? Was hat der an Hoffenheim gefunden und verloren? Ja. Der könnte andere Dinge machen. Und jetzt kannst du es in denselben Topf werfen und sagen, ja, offensichtlich liegt ihm wirklich was am Verein. Und deswegen fühlt er sich auch bemüßigt, den Mund aufzumachen. Und deswegen stößt ihm das auch so sehr auf. Und jetzt kannst du auch ihm zugutehalten, dass es andere Vereine mit anderen Charakteren gibt, der FC Bayern München, wo regelmäßig Spieler Dinge kommentieren, die eigentlich nicht in ihrer Jobdescription stehen. Und trotzdem stellt sich natürlich unmittelbar die Frage, ist das jetzt wirklich seine Aufgabe, das zu tun? Ist das klug? Das ist ja eine Frage, die kannst du auch jetzt nicht direkt übermorgen beantworten. Auch hier, wir sind ja immer noch im Fußball, das ist Leistungsgeschäft. Hat der Erfolgreiche am Ende recht? Also mal schauen.
Ja, also wenn bei Hoffenheim sich das ein Spieler erlauben kann, dann ist es entweder Kramaric oder Baumann. Ja, die beiden, ich finde das schon okay. Also man ist es vielleicht auch einfach nicht gewohnt, dass so etwas solche Wellen schlägt von einem vermeintlich eher kleineren Verein, wie du schon gesagt hast, bei Bayern und Co. Da wird auch durchaus häufiger mal was kommentiert, auch wenn das in den letzten Jahren weniger geworden ist. FC Hollywood haben wir letzte Woche gerade drüber gesprochen. Da war das quasi eine direkte Pipeline in die Redaktion der Bild-Zeitung. Das ist ja auch anders geworden. Aber vielleicht ist es ja auch etwas, was die Mannschaft dann doch noch mal ein bisschen wachrüttelt und dann doch noch was zusammenwachsen kann. Da können wir schon mal vorgreifen. Jetzt am Wochenende, am aktuellen Spieltag, wurde gewonnen. Absoluter Pflichtsieg in Kiel. Wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann brennt da aber alles lichterloh. Und dann kannst du eigentlich auch den aktuellen und neuen Trainer schon fast wieder anzählen, weil dann wird's richtig düster Richtung Abstiegskampf, genau. Von daher, ja, gucken wir mal gespannt drauf, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, weil bisher ist die Erfolgsstory mit neuen Trainer ausgeblieben. Das auf jeden Fall. Dann einmal noch ein Haken drin hinter Omar Mamouche zu City. Mhm. Konnte sich sogar noch jetzt beim letzten Heimspiel verabschieden, stand nicht mehr im Kader. Und mit dieser Story können wir auch in die Story, die letzte Story des englischen Wochenspieltags zurückschauen. Und das ist die Story von Dortmund. Wir schlagen die Brücke über Marmoush, Frankfurt, Dortmund zu Dortmund, Kiel. Gehen noch mal ein bisschen zurück. Und ich verstehe nicht, wie man jetzt immer noch so klar, und es sind wahrscheinlich auch einfach nur Parolen, du hattest auch mehr oder weniger wie so ein alter Rentner im Park, der gerade Enten gefüttert hat und so unzufrieden ist mit der Gesamtsituation. Du hattest einfach nur abgewunken und gesagt, ach, alles leeres Gewäsch oder sowas hast du, glaube ich, gesagt zu den Lippenbekenntnissen von Kehl zu Sahin, dass die ja natürlich das Vertrauen haben, auch wenn jetzt die Ergebnisse sich langsam einstellen müssen. Dortmund verliert 4-2 in Kiel, verliert diesen Spieltag am Freitag 2-0 gegen Frankfurt. Und ich habe gerade in Hoffenheim davon gesprochen, dass der Baum eventuell lichterloh brennt. Ich würde sagen, in Dortmund haben sie ihn schon angezündet.
Ja, das Ding ist runtergefackelt. Also, ja, das ist wieder der Klassiker. Weder du noch ich sind Dortmund-Fans. Wir regen uns aber trotzdem wahnsinnig über diesen Verein auf, weil das derart viel verschenktes Potenzial ist, dass es wehtut. Unter keinen Umständen, in keinem Szenario, egal wie krankheitsgeschunden du bist und wie viele U21, U19, U was weiß ich nicht, wie viele Spieler mitspielen müssen, du darfst bei Holstein Kiel, die auf Platz 17 stehen und bis jetzt wahrlich keine Bäume ausgerissen haben, die das erste Mal Bundesliga spielen, nicht nach 45 Minuten 3-0 hinten liegen und dabei gleichzeitig nicht eine Sekunde die Vermutung versprüht zu haben, selber auch Tore schießen zu können. Also das war, ich weiß gar nicht, was die Steigerung von Arbeitsverweigerung ist, aber das ist irgendwie noch mehr gewesen oder noch weniger. Eine absolute Katastrophenhalbzeit. Und jetzt kannst du sagen, die zweite Halbzeit war ein bisschen besser, das war sie, aber sie war längst noch nicht gut genug. Rainer und Gittens haben ja dann innerhalb von 6 Minuten sowas wie Hoffnung aufkeimen lassen. Dann geht Holtby auch noch äußerst rabiat zur Sache, holt sich rot ab und macht das Ding zu mit einem 4-2 nach hinten raus, als Dortmund aufgerückt war. Gut, das kannst du wegstreichen, das ist okay, das passiert. Aber also, wir haben drüber gesprochen. Dortmund hatte einfach im Moment eine Phase, die zum Vergessen ist. Die verlieren das erste Mal nach über, weiß ich nicht, fast 20 Jahren ein Freitagabendspiel zu Hause. Klar, gegen Leverkusen, aber ist ja egal. Das ist trotzdem eine Wahnsinnsserie, die da reißt. Dann hast du diese Saison auswärts, weiß ich nicht, lass es 7 Punkte sein.
5,
die du geholt hast, auswärts. Du stehst irgendwo im Niemandsland der Tabelle. Dazu muss man natürlich jetzt nochmal
Platz 10.
Genau. Dazu muss man jetzt natürlich nochmal sagen, dass es auf Platz 4 auch nur 5 Punkte sind oder auf Platz 5, den Champions League Qualifikationsplatz, nur 4 Punkte. Das ist nicht die Welt. Aber du findest dich da halt mit Bremen und Gladbach wieder und die spielen nun wahrlich auch irgendwie nicht die Sterne vom Himmel. Es ist so weit hinter den Ansprüchen, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie man immer noch an Nuri Sahin festhält. Und noch weniger kann ich nachvollziehen, dass wenn dann schon der Name Sandro Wagner durch die Presse geistert, egal wie viel da jetzt dran ist, dann nicht als 1:1 Ersatz für den Cheftrainerposten diskutiert wird, sondern als was? Berater, ja. Sparringspartner, Co-Trainer?
Co-Trainer.
Das ist doch Unsinn. Also ich verstehe den Entscheidungsweg, diesen Entscheidungsfindungsprozess, den verstehe ich nicht in Dortmund. Das wirkt auf mich so, als würden sie mit aller Macht die Romantik aufrechterhalten wollen, dass ein Borusse an der Seitenlinie steht. Das ist doch Quatsch. Also sorry.
Ja, ich kann es auch nicht mehr richtig nachvollziehen. Kurz zur Einordnung, du hast gesagt, 5 Punkte auf die Champions League. Mittlerweile sind es nach diesem Spieltag sogar schon 7. Und es sind 3 Punkte auf Platz 6 Conference League und auch schon 6 Punkte auf Platz 5 Euro League. Das heißt, da ist auch schon ordentlich ein bisschen was flöten gegangen. Und du hast die Auswärtstabelle angesprochen. Dortmund hat 5 Punkte geholt. Die haben einen einzigen Sieg auswärts geholt. Und da muss man wirklich sagen, hätten die nicht so eine gute Heimbilanz mit jetzt der ersten Niederlage gegen Leverkusen diese Saison, nach 8 Heimspielen ohne Niederlage, wenn die auch nur ein Stück weit mittelmäßiger zu Hause wären, dann gehen die am Ende irgendwie mit 20 Punkten in die Winterpause und finden sich auf Platz 12, 13 wieder. Das heißt, die ganze Saison wird eigentlich kaschiert von dieser sehr guten Heimperformance von Dortmund. Und bisher scheint es sich nicht einzustellen, dass sie auswärts stärker werden. Und mit dieser Serie oder mit diesen Schwankungen in der Leistung kannst du gar nicht in die Champions League kommen. Das wird unmöglich sein, selbst wenn du zu Hause jedes Spiel gewinnst, wenn du in 9 oder 10 Spielen, warte mal, das sind glaube ich 9, wenn du in 9 Spielen auswärts 5 Punkte holst, ja, dann brauchst du nicht von Champions League reden, dann brauchst du wahrscheinlich nicht mal von Conference League reden, weil dafür sind andere Teams dann einfach auch zu stark. Wir gehen jetzt glaube ich bald auf die letzten Spiele der Champions League zu, ich weiß gar nicht, ob das jetzt diese Woche schon ist oder wann das losgeht. 21. Ja, diese Woche, also jetzt kommende Woche, wir nehmen am Sonntag auf, aber wenn ihr das hört, dann ist schon wieder Champions League, Dortmund, Dienstag in Bologna. Also die nächsten Spiele muss gepunktet werden. Dortmund hat tatsächlich in der Champions League eine relativ entspannte Situation. Die sind 4 Punkte vor, beziehungsweise 5 Punkte vor Paris Saint-Germain, die auf Platz 25 sind in der Liga, in der Champions League. Das heißt, da muss schon es mit dem Teufel zugehen, dass Dortmund nicht zumindest die Zwischenrunde erreicht. Vielleicht schaffen sie es ja, sich Selbstvertrauen zu holen mit einem Sieg in Bologna, rücken dann vielleicht sogar unter die Top 8 und ein direktes Weiterkommen ins Achtelfinale der Champions League ist wieder gut möglich. Aber irgendwas muss da jetzt passieren. Brauchen wir jetzt keine Parolen schwingen, aber ich glaube, wenn das jetzt den Januar bis Mitte Februar ungefähr so weitergeht, dann sitzt spätestens im März sitzt ein neuer Trainer auf der Bank. Es geht gar nicht anders. Und dieses Gewicht, diesen Rucksack, den Sahin mit sich schleppt, weil Dortmund ja gesagt hat, ja, der kriegt auf jeden Fall eine Saison, kriegt er, egal was passiert. Come on, so funktioniert das Fußballgeschäft nicht.
Ja, und ich bin mit diesem ganzen Thema in der Champions League, könnten sie jetzt sich neuen Mut erspielen und das ist auch eine Chance. Ja, hole ich durch. Man muss die Sachen ja versuchen, positiv zu sehen und ne, jedes Spiel ist irgendwie eine neue Chance, wieder back on track zu kommen. Gleichzeitig birgt es auch jetzt für die aktuelle, ganz konkrete Dortmunder Situation meiner Ansicht nach die Gefahr, dass wenn du es schaffst, den Schalter umzulegen und da ein gutes Spiel abzuliefern und auch die Punkte einzufahren, dass dann schon wieder so eine Sättigung Einzug hält und dass du es eben nicht getrennt bekommst, dass du dann zum nächsten Auftritt in der Bundesliga denkst, jetzt haben wir irgendwie die Kurve gekriegt und jetzt geht's schon, es passt schon. Nein, du musst jetzt durchziehen, du musst die letzten 16, 17 Spiele, also wenn wir jetzt englische Woche und so, ne, du musst durchziehen und du musst alles gewinnen, was du zu gewinnen hast, wenn du diesen Wettbewerb, aus dem du dir jetzt diese Chance erhoffst, wieder spielen willst. Denn nur darum geht's. Machen wir uns nichts vor. Dortmund qualifiziert sich bestimmt nicht für die Champions League, indem sie gewinnen. Also,
nee. So. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das glaube ich auch. Ja, die nächsten Wochen muss da auf jeden Fall eine Art Schalter muss umgelegt werden. Es würde ja wirklich reichen, um in der Liga sehr gut dazustehen, wenn du in auswärts einfach nur mittelmäßig bist. So gut, wie sie dieses Jahr heim sind, reicht es vollkommen aus, auswärts mittelmäßig zu sein und um die Champions League mitzuspielen. Wir sehen jetzt aber auch in der Liga, und das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu dem heutigen Spieltag, unseren Spielen, die wir mitgebracht haben, da siehst du einfach aktuell Vereine, die um diese Position 1 bis 4 mitspielen, die gerade einfach wieder richtig Fahrt aufnehmen. Da sprechen wir von Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart und mit Abstrichen auch Leipzig. Ich glaube, letzte Woche haben wir genau das auch schon gesagt. Ich sehe Dortmund nicht besser als diese Mannschaften werden. Da ist jetzt schon ein Puffer und den noch zu egalisieren, seien es 6 oder teilweise sogar 10 Punkte. Leverkusen ist sogar schon auf 16 Punkte enteilt. Das sehe ich nicht. Ich sehe Dortmund maximal auf Platz 5 oder 6. Und das wäre eigentlich Stand jetzt, was den Leistungsstand angeht, schon eine große Überraschung, weil das würde bedeuten, dass sie Leipzig, Stuttgart oder Frankfurt noch hinter sich gelassen haben.
Genau, jetzt kannst du natürlich spekulieren, wie du lustig bist und sagen, Frankfurt, Marmoush ist weg. Was heißt das denn jetzt? Brechen die jetzt zusammen? Das Spiel dieses Wochenendes lässt es zumindest ad hoc nicht vermuten. Und solche Spielereien kannst du natürlich machen. Ja, auch Leipzig war in der Hinserie alles andere als konstant. Da sah es zwischenzeitlich auch ziemlich düster aus. Aber das darf ja nicht die Basis sein. Du darfst ja nicht davon ausgehen, dass die Konkurrenz super krass schwächelt und deswegen schaffst du es dann doch. Das darf gerne ein Bonbon sein, aber du musst ja deine eigenen Hausaufgaben machen. Und das, ich sehe es gerade nicht. Aber gut, du wolltest eigentlich eine Brücke bauen, eine Überleitung zu 3 aus 9 dieses Wochenendes. Und deswegen hast du Kiel und Dortmund mitgebracht.
So ist es. Genau, das war die Brücke zu dem heutigen Spieltag. Wir sprechen nicht über Kiel oder Dortmund. Das haben wir jetzt schon genug gemacht. Wir haben auch Dortmund-Frankfurt schon erwähnt von diesem Spieltag, mit dem der 18. Spieltag am Freitag losging. Wir gucken direkt in die Konferenz und ich habe ein sehr wildes Spiel mitgebracht. Zwei Vereine, die tabellarisch und auch vom ganzen Konstrukt sehr, sehr wenig miteinander zu tun haben. Wir sprechen von Bochum gegen Leipzig. Eigentlich geht das Spiel so los, wie man es nach aktueller Form oder sagen wir mal Form der letzten 1,5, 2 Jahre vermuten lässt, weil Leipzig legt los wie die Feuerwehr und nach geschlagenen 21 Minuten steht es trotz ohne richtigen Stürmer, da Openda und Šeško verletzt, nicht verletzt, beide gesperrt, rot beziehungsweise
beide gelb-rot.
Mhm. Ja. Beide gelb-rot, durfte Baumgartner vorne in der Spitze ran. Macht er auch gut, er macht dann das 3-0, nachdem vorher schon Orban mit einem, ja, mit einem Zauberschuss. Es ist wirklich, man weiß natürlich, dass es als Flanke gemeint war. Scheißegal, der Ball senkt sich, er rutscht über seinen linken Schlappen und schlägt hinten ins Netz ein. Tolles Tor. Nusa macht sogar auch noch ein. Und dann, ja, dann kommt Baumgartner und es steht 3-0 zur Halbzeit. Erstmal Business as usual. Da war eigentlich bei mir so, auch der Gedanke, hoffentlich kriegt Bochum jetzt nicht komplett auf die Mappe. Es kam anders.
Es kam anders oder es kam Boadu. Du kannst es jetzt so und so sagen. Bochum ist vor allen Dingen nach den Wechseln in Halbzeit 2 deutlich besser reingekommen. Also auch Gerrit Holtmann, der dann einen entscheidenden Anteil am 1-3 hat, wurde eingewechselt, geht dazwischen, als Leipzig versucht, hinten rauszuspielen. Geht bis zur Grundlinie und spielt dann den Ball zurück für Boadu, der zum 1-3 in Minute 48 einnetzt. Und ich spule jetzt mal ein bisschen vor, in Minute 61 hat er 2 weitere Tore geschossen. Also das ging dann doch echt fix. 3-3 war plötzlich der Stand der Dinge. Man hat beim 1-3 noch gedacht, so richtig ist das Stadion noch nicht da. Beim 2-3, das sich ja nur 5 Minuten später ereignete, war die Hütte am Brennen und du hast allen angemerkt, auch den Leipzigern, das kippt jetzt hier womöglich. Und ich glaube auch, hätte Boadu dann den Elfmeter in der 61. nicht so trocken, cool unter das Dach genagelt, also in der Kürze direkt wieder getroffen, dann hätte Bochum auch Schwierigkeiten gehabt, das 3-3 womöglich so in der 85. zu machen. Also ich glaube, es gab dieses Fenster im Spiel, von eben, keine Ahnung, irgendwelchen 15, 20 Minuten maximal, in denen das möglich war, was Bochum geschafft hat. Denn du hast ja dann auch nach hinten raus gemerkt, Richtung Ende des Spiels, es war ja dann immer noch eine halbe Stunde zu gehen nach dem 3-3, dass Leipzig doch nochmal 1-2 wirklich krasse Hochkaräter hatte, die sie dann einfach nicht nutzen konnten, wohingegen Bochum eigentlich dann schon wieder den Eindruck vermittelt hat, okay, wir haben jetzt irgendwo so ein bisschen Pulver in der Ecke liegen gesehen, das gefunden. Wir haben es alles auf einmal verschossen und es hat funktioniert. Aber mehr haben wir jetzt auch nicht mehr im Tank.
Ja, das ist ja wirklich auch ein Spiel der absoluten Phasen. Also Leipzig macht innerhalb von 11 Minuten 3 Tore, dann geht die zweite Halbzeit los und Bochum schießt innerhalb von 13, 14 Minuten 3 Tore. Und dann ist erstmal so, Leute, lass uns mal kurz durchatmen, was passiert hier eigentlich gerade? Und ist ja auch, trotzdem fühlt sich das für Bochum natürlich wie ein Sieg anfühlen, 0-3 zurückgelegen zu haben und am Ende gegen einen Gegner, der überhaupt nicht deine Kragenweite ist, da noch einen Punkt zu holen für den Abstiegskampf, unfassbar wichtig, weil wenn man sich die Tabelle jetzt anguckt mit Heidenheim, Kiel und Bochum, da ist noch lange nichts verloren und hättest du mich vor 3, 4 Wochen gefragt und dann auch noch das Ergebnis am grünen Tisch gegen Union, bevor das alles passiert ist, hätte ich gesagt, nee, Bochum, die können froh sein, wenn die am Ende des Jahres 15 Punkte insgesamt haben. Die haben jetzt ganz schön große Schritte gemacht und andere Teams haben halt versäumt zu punkten, wie zum Beispiel Heidenheim, Kiel oder auch Hoffenheim. Da wurde sehr unregelmäßig gepunktet. Ich traue es Bochum immer noch nicht zu, aber diese Mannschaft lebt und wir können sie auf jeden Fall noch nicht abschreiben. Es würde mich nicht wundern, wenn sie trotzdem absteigen, aber nicht so kampflos, wie ich das nur vor 3-4 Wochen eingeschätzt hätte.
Ja, check. Ich habe gerade überlegt, ob ich das irgendwie anders sehe, aber nee, ich sehe es ähnlich. Ich sehe es so wie du.
Ja, ich gehe davon aus, dass sie am Ende der Saison trotzdem absteigen werden, aber mit einem ordentlichen Kampf. Und ich habe auch gar nicht viel mehr zu diesem Spiel noch zu sagen. Das ist so ein Spiel, darüber möchte ich gar nicht viel reden. Das hätte man am besten sehen müssen, weil genau solche Spiele liebe ich. 0-3 zur Halbzeit und habe ich wirklich gedacht, ich bin einfach froh, wenn sie keine 5-6 kassieren. Und dann kommen sie tatsächlich zurück. Okay, lass uns doch noch mal kurz über die Aufteilung des Spiels sprechen. Es eigentlich, wenn man sich die Werte anguckt, ist es sogar ein relativ ausgeglichenes Spiel. Wahrscheinlich, weil es so von diesen Phasen gelebt hat. Beim XG-Wert ziemlich ähnlich, Ballbesitz ziemlich ähnlich. Wo habe ich sie, die Passquote? Die war bei beiden tatsächlich, wenn man überlegt, Leipzig, was die eigentlich für einen Fußball spielen, dann war auch die von Leipzig unterirdisch. Beide unter 80%, 71-78. Qualitativ war das kein super gutes Fußballspiel, aber es war ein sehr ereignisreiches Fußballspiel. Hast du noch was zu dem Spiel zu ergänzen oder wollen wir schon zum nächsten springen?
Eigentlich habe ich nur eine Frage an dich. Ich habe hierbei immer mal wieder auf Dieter Hecking geachtet und habe mich selber dabei erwischt, wie ich mich gefragt habe, ob ich mittlerweile verstanden habe, dass der bei Bochum Trainer ist und dass das jetzt irgendwie normal ist oder ob ich mich immer noch in der Phase befinde, in der ich das wild finde. Wie geht's dir denn damit?
Ich finde es auch wild. Ich finde es gut, weil ich Dieter Hecking sehr schätze. Er war ja auch mal HSV-Trainer und ich finde ihn einfach unfassbar sympathisch. Ich glaube, es ist ein guter Trainer, wenn vielleicht auch ein bisschen outdated, weil er eben nachdem er beim HSV-Trainer war, erstmal lange gar nicht trainiert hat oder eben in anderen Funktionen tätig war bei Nürnberg. Also der hatte diese kurze Interimsphase und hat eine Saison nochmal zu Ende gebracht bei Nürnberg. Aber ansonsten war der eben 4 Jahre raus, fast 4,5 Jahre. Und das ist in Fußballzeitalter ist das eine ganz schön lange Zeit. Deswegen aus der Perspektive betrachtet, ja, finde ich wild. Ich finde es gut. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn nochmal auf einer Trainerbank sehen. Und habe aber auch so gedacht, ja, genau so einer ist es jetzt eigentlich, den du brauchst, um das irgendwie nochmal zu retten, um dann irgendwie einen Neuanfang auch zu wagen. Wenn man sich noch nicht damit abgefunden hat, dass man einfach sagt, wir steigen ab, wir installieren jetzt schon einen Trainer für die nächste Saison in der zweiten Liga, um dann wieder konkurrenzfähig zu sein. Wenn du irgendwie das noch retten willst, dann finde ich, das ist genau der richtige Mann für so einen Job.
Okay, dann lass uns gerne zum nächsten Spiel gehen.
Machen wir. Wir bleiben in der Konferenz und wir haben ein kleines Derby, ein Südwest-Derby. Wir haben den VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Und dieses Spiel ist deutlicher ausgegangen, als ich es vor dem Spieltag gedacht hätte. Und auch die Stuttgarter führen 3-0 zur Halbzeit und machen insgesamt ein sehr starkes Spiel. Eins der Teams, hatten wir eben schon erwähnt, neben Leverkusen und auch Frankfurt. Wobei Leverkusen, der Vergleich passt eigentlich besser, weil auch Stuttgart, ähnlich wie Frankfurt, ist nicht so stark gestartet wie letzte Saison und sind mittlerweile aber wieder auf einem Niveau, dass ich sage, Champions League ist wieder drin und das finde ich einfach crazy, was Hoeneß in Stuttgart angestellt hat, dass wir jetzt in der zweiten Saison hintereinander davon sprechen, dass Stuttgart, die wirklich zweimal ganz knapp vor dem Abstieg standen, einmal am letzten Spieltag gerettet, einmal in der Relegation gerettet, Turnaround 180 Grad und jetzt stehen die auf Platz 4 nach 18 Spielen. Hast du das Spiel gesehen? Hast du Stuttgart das zugetraut nach diesem Stotterstart?
Ja, doch, irgendwie schon. Also sagen wir es mal so, ich hatte irgendwie die Ahnung, die Ahnung hatte ich, ähnlich wie bei Leverkusen. Bei Leverkusen hatte ich die Hoffnung, dass sie weiter stottern, und bei Stuttgart habe ich irgendwie ein bisschen gehofft, dass es jetzt keine komplette Eintagsfliege war letzte Saison. Wenngleich wir ja auch vor der Saison gesagt haben, das wird brutal schwer, das zu bestätigen, was man da geleistet hat. Aber ich habe einfach mich ja auch schon so ein bisschen als Sebastian Hoeneß Fanboy geoutet in der einen oder anderen Folge und glaube deshalb auch dran, dass die Konsequenz des guten Trainers der Erfolg sein muss. Also ja, ich habe irgendwie schon damit gerechnet, dass Stuttgart sich fängt. Jetzt, du deutest es an, ist es nun mal so, dass sie eigentlich die Mannschaft der Stunde sind, was auch die Punkteausbeute und die Performance angeht, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Aufs Spiel bezogen, sie hatten Wut im Bauch, vor dem Spiel schon kommuniziert, weil das Hinspiel verloren ging. Das war dann seinerzeit das erste Spiel von Julian Schuster als Freiburg-Trainer. Ich glaube 3-1 ist es ausgegangen für Freiburg. Und dass das Stuttgart nicht auf sich sitzen lassen wollte, hat man deutlich gemerkt. Und Freiburg wiederum hat ja die Saison so ein bisschen die Krankheit entwickelt, gegen die Top 5, Top 6 nichts auf die Kette zu kriegen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, so auch in diesem Spiel. Und dann ist mir noch eine Facette des Stuttgarter Spiels der letzten Wochen, fast schon Monate, aufgefallen, auf das ich zu sprechen kommen möchte. Und die heißt, diese Facette heißt Woltemade. Also ich finde es doch bemerkenswert, dass der Typ sich aus dem Schatten heraus zu einer absolut verlässlichen Top-Lösung entwickelt, Klammer auf, hat, Klammer zu. Der ist ja noch mitten in der Entwicklung. Aber ich habe immer schon auch aus Bremer Zeiten gehört, dass das eigentlich ein Top-Talent ist. Ist nie ganz verstanden, weil er gefühlt nie die Zeit bekommen hat, sich zeigen zu können. Aber jetzt gerade auch das Tor, was er macht, und die Bewegungen, die er, das Tor macht er am Ende per Elfmeter, aber die Bewegungen, die er macht, Torschuss in der ersten Halbzeit, gegen seinen Gegenspieler, dreht sich rum, schließt Vollspann ab. Das sind gute Bewegungen. Also der macht richtig gute Sachen da vorne. Das finde ich schon spannend zu beobachten, den Kerl.
Gefällt mir auch richtig gut. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so schnell passiert, weil immerhin, wenn wir mal jetzt 6 Monate zurückblicken, der gute Mann, oder nicht mal 6 Monate, weiß ich nicht, wann die Meldephase der Champions League ist, Ende August irgendwann, der gute Mann ist nicht für die Champions League angemeldet von Stuttgart, weil sie gesagt haben, ja, in den ersten Monaten hilft er uns jetzt erstmal nicht weiter. Das heißt, jetzt im Januar können sie ihn neu registrieren. Und jetzt ist er auf einmal in den letzten Spielen aber sowas von wichtig geworden und zum Stammspieler hat er sich entwickelt in den letzten Wochen. Und wenn du dir seine Scorer anguckst, das ist mehr als ordentlich. Er ist jetzt nicht nur der reine Goalgetter, aber der steht nach 13 Spielen bei 13 Scorern, 6 Tore, 7 Vorlagen und hat auch einige Kurzeinsätze gehabt. Das heißt, wirklich seit er längere Spielzeit bekommt und mindestens 45 Minuten auf dem Platz steht, hat er unfassbare Werte, richtig viele Scorer und ist so ein bisschen die Person für den Aufschwung von Stuttgart und die spielerische Sicherheit, die zurückgekommen ist. Das würde ich jetzt nicht allein an ihm festmachen, aber solche Spieler entwickeln sich natürlich auch vor allem dann sehr gut, wenn es insgesamt einfach läuft. Und da haben sie jetzt beide, sowohl Woltemade als auch Stuttgart, einfach wieder eine sehr gute Phase. Gucke ich auch mit sehr viel Spannung drauf, mit wie viel Scorer der am Ende des Jahres hat. Weil auch diese Kombination Demirovic-Woltemade finde ich schon sehr spannend. Weil auch wenn Woltemade der deutlich größere Stürmer ist, ist er eigentlich der spielerisch stärkere. Und auch eine Kombination aus Woltemade und Under finde ich unfassbar spannend. Dann hast du wirklich 2 spielerisch sehr starke Stürmer da vorne drin. Gleichzeitig aber, wenn Woltemade auch noch dafür sorgt, dass er mit seinen 1,98 auch noch zu einem guten Kopfballspieler wird, weil das ist er bisher nicht, dann wird das richtig gefährlich und finde ich geil, dass es bei Stuttgart so gut funktioniert und das ist für mich auch immer ein sehr, sehr gutes Zeichen eines funktionierenden Systems. Das hat vielleicht gedauert ein paar Monate, das hat braucht seine Zeit, aber ab einem gewissen Punkt entwickeln sich die Spieler, die das Potenzial haben, entwickeln sich in dieser Mannschaft und das hat Hoeneß jetzt schon unfassbar oft gezeigt. Und das war wahrscheinlich die wichtigste Personalentscheidung von Stuttgart in den letzten 10 Jahren.
Ja, also hands down genau so. Ich meine sogar, vielleicht liege ich aber auch falsch, dann korrigiere mich gerne, dass Dimirovic, Woltemade und Undav zeitgleich auf dem Platz gestanden haben, zumindest phasenweise.
Undav wurde eingewechselt, genau, ja.
Also phasenweise deshalb. Und das hat ja auch funktioniert. Da muss man natürlich gucken, ne, für wen findet man wo welchen Platz. Und immer auch ausgerichtet am Spiel und dem jeweiligen Gegner. Aber wenn du drei Spieler hast, die so performen und dann auch noch miteinander funktionieren, dann bist du ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn du dies nicht ausnutzt.
Kurze Korrektur, ist leider falsch. Sowohl Woltemade als auch Dimirovic sind runtergegangen, als Unda für Dimirovic kam und Keitel für Woltemade. Das heißt, das hat in der Konstellation jetzt noch nicht unbedingt funktioniert, aber ja, ist auch eine nette Situation für Hoeneß, dann irgendwie nochmal Undav zu bringen, der jetzt immer fitter wird. Und wenn der 100% ist, dann wird er auch von Anfang an spielen. Und in dem System, in dem Stuttgart spielt, mit dieser einen hängenden Spitze, das ist für Undav natürlich auch perfekt, dass er irgendwie auch ein bisschen aus dem Rückraum, aus dem hinteren Bereichen, vom nicht direkt vorm Tor geparkt wird am 16er, sondern das Spiel mitgestalten kann. Ja, ich liebe Dennis Undav wirklich. Also ich bin so froh, dass der diesen Sprung noch geschafft hat, nachdem der irgendwie bis wann hat der bei Meppen gespielt? Das ist doch eigentlich völlig crazy, diese Story, dass das tatsächlich noch geklappt hat. 2020 hat er noch bei Meppen gespielt, in der Regionalliga.
Ja, kannst du eigentlich gerne erzählen.
Kannst du wieder wirklich nicht ausdenken, dass der jetzt Nationalspieler ist und Champions League spielt. Und 2020, Junge, das ist 4,5 Jahre her, da nix. War der zuletzt bei Meppen. Ja. Das ist gar nichts.
Und jetzt frag mal, wo Meppen jetzt ist, aber egal. Erzähl weiter.
Das wär's tatsächlich schon zu der Personalie Dennis Undav. Es war ein sehr deutliches Spiel, das muss man wirklich sagen. Freiburg, man braucht sich nur den XG-Wert angucken, Passquote auch sehr, sehr unterdurchschnittlich, Ballbesitz nicht gut. Das Einzige, wo sie irgendwie pari-pari einigermaßen waren, ist so die Zweikämpfe. Aber in allen anderen Statistiken Stuttgart deutlich überlegen. Und das hat sich im Spiel auch wieder gespiegelt. Natürlich ist es irgendwie, wenn es dann 3-0 zur Halbzeit steht, dann ist eine spielerisch starke Mannschaft wie Stuttgart auch nicht mehr unbedingt darauf erpicht, alle Körner zu verbrauchen vor einem Champions-League-Spieltag, sondern da kann man auch einen Gang zurückschalten, beziehungsweise, ja, die werden nicht weniger Gas gegeben haben, aber ihr Spiel halt so gestaltet haben, mit der Passsicherheit und Ballsicherheit, die sie haben, da musst du nicht mehr auf das vierte oder fünfte gehen, da kannst du auch erstmal so ein bisschen in den Verwaltungsmodus kommen.
Genau, eigentlich schon und das haben sie auch getan und gleichzeitig finde ich, hat man trotzdem gemerkt, dass sie weiter Spielfreude versprüht haben. Ein eingewechselter Undav und ein eingewechselter Führig legen sich ja gegenseitig dann auch noch auf sozusagen. Also das war jetzt auch nicht so, dass sie es komplett beendet haben an der Stelle.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Und so purzelt am Ende dann noch das 4-0 vom Laster und Stuttgart festigt bzw. Überholt Leipzig in der Tabelle und ist jetzt auf Platz 4 hinter Frankfurt und Bayern und einem Team, was wir jetzt noch hier heute als drittes Spiel in 3-9 besprechen. Es gab ein Nordrhein-Westfalen, es ist kein Derby, machen wir es nicht größer als es ist. Aber es war das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr und der amtierende Meister hat gegen die Borussia aus Mönchengladbach gespielt und es waren mal wieder die Florian Wirtz Festspiele. 3 Tore, 3 Scorer Wirtz und wo soll es noch hingehen, Lukas? Das ist die Frage, mit der ich dieses Spiel eröffnen möchte. Wo soll das noch hingehen, wenn ich mir das angucke, was der Junge vor dem 1-0 mit Itakura veranstaltet, dann war ich kurz davor, die Polizei zu rufen.
Es war eine unglaublich geile Bewegung. Also ich meine, das sieht so aus, als ob man Itakura mal fragen muss, Junge, wie naiv willst du eigentlich noch verteidigen? Aber Florian Wirtz hat halt in dieser Szene gezeigt, welches unfassbare Gespür er für die Bewegungsabläufe im Fußball hat. Also der hat Itakura ranrauschen sehen und wusste, alles klar, wenn ich den Ball in der und der Sequenz so und so antippe, gegen die Laufrichtung von Itakura, dann gibt's einen Tunnel und ich bin auch noch weg, ohne dass Itakura mich in einen Zweikampf hat verwickeln können. Und das ist einfach so, so eine unglaubliche Ausprägung von Spielverständnis, Überblick, peripherem Sehen, alles, was irgendwie zu diesem Spiel ohne Ball dazugehört, das ist einfach ein anderes Level.
Das ist genau das ist es. Es ist wirklich ein anderes Level, was wir in der Bundesliga so nicht gewohnt sind. Und das hat sich wahrscheinlich auch Leverkusen gedacht bei den anderen Treffern. Und vor allem möchte ich da auch nochmal das 3:0 durch Schick herausstellen. Mhm. Diese spielerische Klasse, die Leverkusen hat, die müssen relativ früh wechseln, weil Terrier sich verletzt, wahrscheinlich Achillessehne, wahrscheinlich sogar Achillessehnenriss. Er hat über Instagram schon durchklingen lassen, dass es eine schwere Verletzung ist und das Saison aus. Dafür kommt Hinkapié und der spielt beim 3-0 auch eine wichtige Rolle, weil die Tatsache, dass du einen Linksverteidiger respektive Innenverteidiger, wenn du in der Dreierkette spielst, hast, der solche scharfen Bälle in die Nähe des 16ers spielt, sodass Florian Wirtz wirklich nur noch mit seinem Gefühl, was er im rechten Fuß, ich weiß gar nicht, ob es der rechte oder der linke war, in seinen Füßen hat, klatschen lässt, perfekt temporiert auf Schick und der das Ding einfach ganz trocken unten rechts reinpflanzt. Das ist, auf diesem Niveau ist Gladbach nicht. Die haben dieses Jahr einen Sprung gemacht im Vergleich zu letzten Jahr, auch wenn jetzt in der englischen Woche genau 0 Punkte dabei herausgesprungen sind. Aber diese spielerische Klasse, die Leverkusen hat, und das hat man auch schon gegen Dortmund gesehen, da habe ich mich immer fragend, habe ich nur auf den Screen geschaut und gedacht, so, wie kann das so einfach sein, dass die mit 3 Pässen komplett das Mittelfeld überbrücken, aber dann siehst du die Passqualität der Verteidiger und dann weißt du, ah ja, okay, deswegen, weil die spielen die Bälle mit 80 km/h in den Fuß und das ist dann halt auch ab einem gewissen Punkt schwer zu verteidigen, wenn diese Verteidiger wie Tapsoba oder auch Hinkapié auch noch gut dribbeln können und einfach auch noch diese Eröffnung, indem sie ins Mittelfeld vorrücken, machen können. Das ist schon fast unfair, was Xabi Alonso da mit den Leverkusenern teilweise veranstaltet.
Ja, definitiv.
Das Spiel geht am Ende 3:1 aus. Tim Kleindienst, Timothy Small Service, der coolste Name der Bundesliga, darf noch einnetzen in der 90+1. Minute. Und es bleibt trotzdem bei einem ungefährdeten Sieg der Leverkusener. Die haben die Gladbacher ab und zu mal so ein bisschen am Schinken schnuppern lassen, aber also der Sieg war, glaube ich, zu keiner Minute dieses Spiels war der in Gefahr.
Nein. Hierzu kann man vielleicht auch noch sagen, dass auch das hast du angedeutet, Xabi Alonso hat ja rotiert. Ja? Ich glaube, vier Spieler sind aus der Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel raus rotiert. Und ich erwische mich jedes Mal dabei, dass ich mir dann denke, oh, Xabi, weiß ich nicht, muss das jetzt sein? Gibt es da nicht wieder einen Bruch? Und das war ja die Stärke der Leverkusen in der letzten Saison, dass das eben funktioniert hat wie bei keinem anderen Verein. Und ich befürchte, da sind sie jetzt wieder angekommen, dass diese Rotation wieder reibungslos funktioniert und nicht für Leistungsabfall sorgt. Und das ist natürlich dann beängstigend für jeden Gegner. Und Gladbach, du hast es gesagt, das ist längst nicht das Niveau, was es braucht, um Leverkusen zu schlagen. Das sage ich jetzt so, wir werden ja im Pokal gegen Leverkusen in Leverkusen auch unter die Räder kommen. Das wird noch ganz anders ausgehen, aber Gladbach hatte nicht viel entgegenzusetzen.
Ja, und Xabi Alonso macht in Real Life das, was für mich der absolute Traum beim Fußballmanager ist, wenn ich mir irgendwann meine Mannschaft so zusammengebaut habe, dass ich auf allen Positionen absolut adäquat meine Spieler ersetzen kann und in den Pokalen einfach durchrotiere und sehe, meine Jungs, die machen einfach wie an der Schnur gezogen, machen die genau das, was sie machen sollen und gewinnen die Spiele. Und da kommt Leverkusen gerade schon wieder in diesen Modus wie letztes Jahr in der Rückrunde, wo du einfach wusstest, ja, beziehungsweise letztes Jahr eigentlich über die ganze Saison, aber vor allem auch in der Rückrunde, wo das ein oder andere Spiel dann noch gedreht wurde, die kommen wieder in diesen unbesiegbaren Modus. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir jetzt schon relativ zeitnah wieder den absoluten Kracher mit Leverkusen gegen Bayern haben, so früh in der Saison oder auch in der Rückrunde, weil in ziemlich genau einem Monat ist es soweit, Samstagabend, 15.02., 18.30 Uhr, Leverkusen in Leverkusen gegen die Bayern. Und ich hau jetzt hier einfach mal eine Prophezeiung raus.
Jetzt kommt's.
Dass Bayern noch einmal ein bisschen Punkte lässt, und zwar nur mit einem Unentschieden, mit irgend so einem unnötigen Unentschieden. Leverkusen gewinnt bis dahin, also holt Punkte auf, und zwar genau die zwei, sodass sie dann nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Bayern haben, und Leverkusen übernimmt an Spieltag 22 gegen die Bayern die Tabellenführung und wird sie bis zum Ende des Jahres nicht mehr los.
Na gut, das ist aber eine gewagte, sehr steile Hypothese, die du hier
es ist eine aus, bold aus dem prediction, Ärmel
schüttelst.
Aber in Xavi we trust. Ich habe einfach das Gefühl, es ist der beste Trainer der Bundesliga, und dementsprechend, ich hoffe es einfach, du bist ja in Leverkusen nicht so positiv zugestimmt. Ich finde es einfach geil, je länger die Bayern nicht wieder Meister werden, und deswegen hoffe ich, dass Leverkusen das dieses Jahr wieder durchzieht.
Ich weiß gar nicht, was ich darauf. Also, das gibt die Folge gar nicht mehr her, da in Ruhe drauf einzugehen. Sagen wir es mal so, ich hoffe das Gegenteil. Ich hoffe das Gegenteil. Ich habe.
Das ist völlig okay.
Ja, also. Ich denke ja, gerade laut sozusagen. Ich hab ja schon ein, zwei Mal gesagt, ich würde mich tierisch freuen, irgendwie die Frankfurter da oben zu sehen, und jetzt höre ich mir wieder zu, und Marmoush wird jetzt nicht der alleinige Grund sein, warum Eintracht irgendwie Spiele gewinnt oder nicht, aber um die Meisterschaft kämpfen sie jetzt nicht mehr mit. Jetzt muss ich das revidieren, was ich jetzt wochenlang als meine Hoffnung in den Raum gestellt habe, deiner Leverkusener Hoffnung gegenüber sozusagen.
Wir haben hier gerade so ein bisschen Verbindungsprobleme, das merkt ihr nicht an der Tonspur, aber eventuell nur, dass es ein bisschen versetzt ist, weil ich Lukas gerade nur im Videocall sehr verpixelt sehe. Wir gucken mal, dass das trotzdem irgendwie alles zusammenpasst, aber wir haben jetzt auch alles für die Folge heute durch, würde ich sagen. Du hoffst nicht auf Leverkusen, ich hoffe auf Leverkusen. Das war die Folge 60 der Couch Capitanos, und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Es ist wieder eine pickepacke volle Fußballwoche mit Champions League und Co. Macht es gut, habt eine gute Zeit, und nur der HSV.
Junge, mach's gut. Bis nächste Woche.